Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Brauchen wir in Deutschland eigentlich die geforderten Erdgas- und später Wasserkraftwerke, die wir im Augenblick ausschreiben wollen? Oder würden dafür auch die Biogasanlagen reichen? Das ist Thema dieser heutigen Solo-Folge. Darauf aufmerksam geworden bin ich auf das Thema, wobei das Thema kenne ich ja schon seit Ewigkeiten gefühlt. Aber nochmal, ein Trigger hat gesetzt die Energiezone-Folge zwischen dem Alexander, wo ich ja auch schon zu Gast sein durfte, Alexander Graf, und dem Martin Last, der ja auch schon mal hier im Podcast war. Die hatten bei sich drüber gesprochen, hatten gesagt, Mensch, da gibt es eine neue Studie der FAU, der, das muss ich nachgucken, die kenne ich nicht, Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und die haben mal geschaut, ob tatsächlich die ungefähr 10 Gigawatt, die da jetzt ausgeschrieben sind, wirklich mit Erdgaskraftwerken notwendig sind oder ob nicht auch sinnvollerweise die Biogasanlagen diese Flexibilität bedienen könnten. Weil es gibt ja in Deutschland ungefähr 9.300 Biogasanlagen, die in Betrieb sind. Ich glaube, die werden nicht alle 2030 noch in Betrieb sein. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir nach meiner Einschätzung tatsächlich zwischen 2004 und 2010 wahrscheinlich ein paar viele Biogasanlagen tatsächlich gebaut haben, die viel Flächen tatsächlich in Anspruch nehmen, die natürlich viel mit Mais gefahren worden sind und der Maisanteil soll jetzt zurückgehen, alles bekannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht alle davon übrig bleiben werden, weil wir wahrscheinlich auch die Art und Weise, was wir in Biogas umsetzen, in Zukunft verändern werden. Aber dennoch gibt es eine ganze Menge an Biogasanlagen, die wir auch in Zukunft betreiben werden und die sollen natürlich nicht als Strich betrieben werden. Also Strich heißt, wenn ich jetzt auf die Kurven schaue, wie praktisch der Energiemix in Deutschland ist, ist im Augenblick gefühlt wie Wasserkraft die Biogasproduktion auch sehr konstant da, was einfach mit dem Förderregime zusammenhängt, dass sie im Augenblick noch größtenteils so betrieben werden, dass sie tatsächlich konstante Energie produzieren. Und die Idee ist natürlich, und das wird in der Studie auch nochmal untersucht, wie man halt Biogas speichern kann, dass man im Grunde das ein Stück weit entkoppelt, schaut, dass man da, ja, so wie Martin Last das ja auch im Podcast beschrieben hat, durch einen Biogasspeicher da Flexibilität reinbekommt, man dann natürlich zusätzliche elektrische Leistung installiert, aufs Jahr tatsächlich da keine, ich sag mal, größere Jahresarbeit rauskommt. Das heißt, mit den dann doppelt oder drei- oder vierfach so großen Blockheizkraftwerken würde man dann natürlich auch nur die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel der Zeit entsprechend fahren. Und das haben wir sich mal angeschaut und vielleicht vorne weg nochmal so ein Transparenzhinweis. Die FAU in Erlangen-Nürnberg hat das ja nicht jetzt, ich sag mal, von sich aus untersucht, sondern es gab einen Auftrag und zwar von der Kampagne Biogas ist Zukunft schon heute 2.0. Die haben das beauftragt und natürlich jeder, der irgendwie so ein bisschen sich im Wissenschaftsbetrieb auskennt, weiß, dass natürlich die FAU da sauber gearbeitet hat und gleichzeitig werden natürlich dann innerhalb der Studie andere Fragen gestellt, weil natürlich der Auftraggeber ein gewisses Interesse hat, die Biogasbranche da politisch in Position zu bringen, so würde ich es mal formulieren, das steht dann nirgendwo drin, aber tendenziell wäre es schon komisch, wenn in der Studie rauskommt, nee, Biogas hat kein Flexibilitätspotenzial, lass mal stecken, wir brauchen Erdgaskraftwerke. Also das wäre jetzt sehr komisch und trotzdem glaube ich, dass die Kollegen in Nürnberg, dass der Jürgen Karl und die Nora Ellhaus natürlich mit der Kampagne zusammengearbeitet haben und da entsprechend sich haben inspirieren lassen, wo sie halt besonders genau hinschauen sollen. So, was bedeutet denn über Flexibilisierung? Ich glaube, jeder, der eine Biogasanlage schon mal gesehen hat, weiß, dass es diese großen Fermenter gibt und in diesen Fermentern, da ist zunächst einmal Flexibilisierung etwas schwierig. Auch da kann man spielen, dass man im Grunde verschiedene Substrate reinfährt, also im Winter tendenziell die hochkalorischen Substrate, wo innerhalb kürzester Zeit viel Biogas, also viel Energie rausgeholt werden kann. Im Sommer eher die niederkalorischen Substrate, sowas wie Grasschnitt oder sowas. Es braucht relativ lange, bis da dann bis da Biogas rauskommt. Und das sind so Tricks, was heißt Tricks? Das sind so Fahrweisen, die man mittlerweile kennt. Aber ansonsten so ein Fermenter, der sollte halt schon dauerhaft betrieben werden. Und da kommt erstmal Biogas raus. Die Stromproduktion, die halt mit den kleinen Motoren, also mit den Blockheizkraftwerken durchgeführt wird, die ist dann eigentlich davon im Grunde gar nicht direkt abhängig, sobald man einen Zwischenspeicher einbaut. Das heißt, man braucht einen Biogasspeicher. Auch die eigenen Fermenter, die ja teilweise in Reihe geschaltet werden, nehmen diese Rolle schon wahr, dass man da im Grunde auch schon so ein bisschen Biogas zwischenspeichern kann, so ein bisschen mehr sie aufblähen kann, ein bisschen mehr sie entleeren lassen kann. Aber wenn man das richtig entkoppeln will, und der Martin Lass hat es richtig gemacht, dann braucht man schon noch einen separaten Biogasspeicher, wo man dann für mehrere Stunden, im Fall von Martin, für das ganze Wochenende das Biogas zwischenspeichern kann. Und dann natürlich zeitversetzt, wenn die Strompreise attraktiv sind, natürlich das entsprechend verstromen kann. Grundsätzlich macht es dann natürlich Sinn, die Anlage zu überbauen. Das Überbauen bedeutet, dass man natürlich schaut, dass da, wo vielleicht früher ein 500 kW BRKW stand, dann 1 MW, 2 MW, 4 MW, da gibt es auch schon so Aussagen, hinbaut. Und wenn man jetzt zum Beispiel aus 500 kW 2 MW macht, also die Leistung vervierfacht, hat es natürlich zur Folge, dass am Ende nur ein Viertel der Zeit diese Anlage läuft, aber natürlich zu den wirtschaftlich interessanten und attraktiven Stunden. Und dadurch wird aus so einem Dauerkraftwerk, also ich hätte fast gesagt, aus einem Grundlastkraftwerk macht man dann ein Spitzenlastkraftwerk, und dafür ist Biogas halt da. Also es war eigentlich nie so gedacht, dass das Ding immer rund um die Uhr betrieben wird. Das war natürlich am Anfang gut, und jeder, der sich mit Wirtschaftlichkeit von Anlagen auseinandersetzt, wird natürlich sehen, je mehr Volllaststunden, desto wirtschaftlicher ist so ein Invest erstmal. Aber die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Wir haben nur mal ganz viele Stunden, wo jetzt die Sonne und der Wind die Stromproduktion übernimmt, und deswegen müssen die Lücken irgendwo mit geschlossen werden. Und da sind die Preise hoch, das sehen wir jetzt schon. Wir haben da auch im Gespräch diesen neuen Begriff der, das habe ich dann fast vergessen, wir sehen ja abends tatsächlich auch im Sommer mittlerweile sehr hohe Strompreise, was einfach damit zusammenhängt, dass, wenn es wirklich heiß ist, wir dann auch entsprechend kühlen. Und diese Kühlleistung wird dann natürlich tagsüber aus PV-Anlagen gedeckt, und abends brauchen wir irgendwo den Strom her, um da entsprechend noch abends zu kühlen. Und da haben wir mittlerweile dann auch, ja, ich glaube, Hitzeflaute hieß der Begriff, in den Abendstunden hohe Preise, die wir in den letzten Jahren in der Form nicht gesehen haben. So, und was praktisch da an technischen Optionen da ist, um diese Flexibilisierung hinzubekommen, sind zum einen die größeren Gasspeicher, aber angesprochen, zusätzliche BRKW-Leistung haben wir auch angesprochen. Dann das Thema Biomethan-Aufbereitung und Einspeisung, das haben wir noch nicht angesprochen. Viele Biogasanlagen haben historisch immer selber den Strom erzeugt und haben auch natürlich selber dann die elektrische Energie eingespeist. Das ist ja auch gar nicht mehr zwingend notwendig, weil wir können ja auch die Anlagen so flexibilisieren, dass Biomethan aufbereitet wird, also sprich, dass man aus Biogas Biomethan macht, dass man das Wasser abschaltet, was sowieso sinnvollerweise abgeschieden wird, auch vor Motor, und man dann im Grunde ein vergleichbares Gas hat, wie auch das Erdgas da ist. Und man dann natürlich auch die Kavernenspeicher theoretisch nutzen könnte, um das zwischenzuspeichern. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die richtig viel Potenzial hat, weil wir haben in Deutschland ja Kavernenspeicher, wenn es die dann in 10, 15 Jahren noch gibt, weil die Wirtschaftlichkeit der Speicher ist im Augenblick auch relativ schwierig, wo wir über Monate unseren Wärmebedarf zwischengespeichert haben. Und wenn wir da diese Kapazitäten nutzen, um die entsprechende Biogasmenge oder die Biomethanmenge dann natürlich sinnvollerweise zwischenzuspeichern, könnte man da natürlich auch riesige Speicher nutzen, was total spannend wäre. Und das Letzte ist das Thema, dass man halt unterschiedliche Substrate nutzen kann. Das hatte Martin Lass in dem Podcast beim Alexander Graf sehr gut erklärt. Ich habe es eben auch schon kurz angeteasert. Hochkalorische im Winter, die wirklich dann zum Beispiel halt Mais, also die Silos, dass die dann wieder abgebaut werden. Und auch die Silos sind ja auch schon de facto ein Speicher. Also was wir da machen in der Landwirtschaft, wir haben ja früher auch, ich komme ja vom Bauernhof, Silos gemacht. Wir haben einfach die Ernte aus dem Sommer dann zwischengespeichert, damit die Kühe im Winter auch was zu fressen hatten. In dem Fall ist es halt die Biogasanlage, die was zu fressen bekommt im Winter. Und da macht es natürlich Sinn, die hochkalorischen Substrate zwischenzuspeichern unter der Plane, unter der Folie, weil man dadurch natürlich beim gleichen Volumen einfach mehr Kapazität hat. Warum ist diese Flexibilität immer wichtiger? Es liegt auf der Hand. Solar- und Windenergie, habe ich eben gesagt, die haben halt mittlerweile in ganz vielen Stunden einfach sehr viel Strom, und dann gibt es einfach die niedrigen Preise, wo es sich eigentlich auch nicht mehr lohnt, dass die Biogasanlagen betrieben werden, sobald die Direktvermarktung eingesetzt hat und man da am Marktpreis mitspielt, wird man merken, okay, das, was vielleicht früher bei der Einspeisevergütung noch dazu einen verleitet hat, auf 8.500 Stunden zu kommen, bringt einen heute nicht mehr dahin, sondern dass man jetzt mittlerweile anders denken kann. und sich natürlich schaut, wo sind die Knappheitsphasen, wie schafft man es da, die Biogasproduktion hinzubekommen. Ich glaube, man braucht gar nicht zwingend diesen großen Speicher, wenn man einfach nur sagt, nee, ich möchte eigentlich nur innerhalb des Tages verschieben. Da kann man auch vielleicht mit der bestehenden Biogasanlage schon einiges machen. Sobald man auch ein Nahwärmenetz dahinter hat, man natürlich auch dieses Thema mit bespielt, dass man Kundenanlagen, die wärmemäßig versorgt werden wollen, mit auf dem Zettel hat, darf man auch wiederum über Wärmespeicher nachdenken, dass man das hinbekommt. Und die Studie formuliert das nochmal ganz deutlich auf Seite 5. Das wichtigste Einsatzfeld von Biogas und Biomethan in den kommenden Jahren ist die Sicherung der Stromversorgung in Dunkelflauten. Das heißt, es geht darum, dass die Biogasanlagen so flexibilisiert werden, dass sie einen Beitrag zu dem leisten, wo wir jetzt im Augenblick die Erdgaskraftwerke für ausschreiben. Genau. Und Wasserstoffkraftwerke sind die Alternative, steht auch nochmal drin. Ich kann es im Augenblick nicht fassen, was Wasserstoff dann irgendwann kosten wird. Im Augenblick sieht es aus, als wenn es ziemlich teuer wäre. Auch da sind wir ja schon mehrfach überrascht worden. Wenn man jetzt daran denkt, wo die Batteriepreise vor 10, vor 15 Jahren waren oder auch die PV-Kosten, wo die vor 20, 30 Jahren waren, das hat sich auch alles relativiert. Vielleicht ist es wirklich so, dass Wasserstoff in 15 Jahren so gut wie nichts mehr kostet. Es ist im Augenblick nicht absehbar. Und mit den Biogasanlagen haben wir halt eine Alternative, die wunderbar funktioniert und die tatsächlich auch in das Energiesystem gut reinpasst. Also natürlich ist ohne einen Biogasspeicher die Konkurrenz zu den normalen Batteriespeichern natürlich da. Also ich habe es gerade gesagt, diese Tagesspeicher, da sind natürlich Batteriespeicher auch in der Lage, es hinzubekommen, sobald sie alle ans Netz angeschlossen sind. Aber das Schöne ist ja tatsächlich, dass so eine Biogasanlage auch tatsächlich über ein paar Stunden Speicherung hinausgehen kann. Dann ist in der Studie nochmal darauf eingegangen worden, was eigentlich durch das Biomassepaket 2025 geändert worden ist. Es wurde damals schon die der Flexibilitätszuschlag von 65 auf 100 € je kW erhöht. Da wurde dann im anderen Podcast auch intensiv darüber gesprochen, dass jetzt in der Ausschreibung für die neuen Erdgaskraftwerke da deutlich höhere Preise sind. Ich habe es vergessen, muss ich zugeben. Es war aber eher das Doppelte oder zweieinhalbfache so in der Größenordnung. Und die Idee ist, jetzt wieder zurück zur Biomasse, dass damit natürlich schon gewisse Flexibilitäten gehoben worden sind. Es waren natürlich auch Bedingungen dran geknüpft, die aber auch sinnvoll sind bei Spotmarktpreisen von unter 2 Cent. Da entfällt praktisch die Vergütung. Tendenziell sind auch die Anzahl der vergütungsfähigen Betriebsviertelstunden begrenzt. Und dadurch hat man natürlich einen intensiven Anreiz geschafft, intensiv zu überbauen, weil man halt gesagt hat, okay, ich kann ja gar nicht mehr so viele Stunden produzieren im Jahr. Da muss ich dann tatsächlich gucken, dass ich natürlich vor allem in den Stunden, wo es sich lohnt, richtig viel produzieren kann. Und es kam auch so eine Zahl raus, ich weiß gar nicht, wie Sie die jetzt ermittelt haben, dass man mindestens ums 3,6-fache überbaut. Das ist der Wert, den Sie praktisch errechnet haben, um die Förderung vollständig auszunutzen. Ach stimmt, das ist wahrscheinlich einfach so eine Optimierungsfrage, dass man halt guckt, wo man hin muss, um da das optimal rauszuholen. Sie haben aber auch gesagt, in der Studie, das habe ich hier nochmal als Zitat rauskopiert, dass auf Seite 12 steht, dies führt zwar zu einem stärkeren Kapazitätszubau, reduziert aber gleichzeitig die erzeugte Strommenge, was einfach dadurch entsteht, dass natürlich man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Anlagen jetzt irgendwie viel mehr Strom im Jahr erzeugen, sondern die im besten Fall gleich bleibt. Genau. Und die haben dann auch nochmal gesagt, okay, das muss eigentlich tatsächlich auch deutlich mehr werden, sondern auch relativ detailliert ermittelt, wie so eine, hätte ich fast gesagt, Biogastreppe aussehen kann, weil tatsächlich sah die Abbildung in der Studie so aus. Die Biogastreppe, die wir jetzt im Augenblick im Gebäudemodernisierungsgesetz sehen, hat ja was anderes vor. Da ist die Treppe eher so formuliert, dass man die Ausschreibungsvolumina deutlich erhöhen sollte auf 3,2 Gigawatt im Jahr. Dadurch kann wirklich bis 2030 12,6 Gigawatt an flexibler Biogaskraftwerksleistung entstehen. Man sieht zum einen deutlich schneller als wahrscheinlich mit den anderen Gasturbinen, wobei da ja auch die Frage ist, habe ich auch gehört, dass einzelne Marktakteure sich da schon Slots gesichert haben bei großen Gasturbinenlieferanten. sodass 2030 machbar ist. Wenn man da jetzt anfangen würde zu planen im Jahr 2026, ist es, glaube ich, sehr schwierig, bis 2030 tatsächlich die Gasturbinen in Deutschland zu bauen, die ja wahrscheinlich in USA im Augenblick für Rechenzentren eingeplant sind und die wahrscheinlich auch gutes Geld dafür bezahlen, die dort gebaut zu bekommen, sodass man mit Biogas tatsächlich relativ kostengünstig diese 12,6 Gigawatt erreichen könnte. Da haben sie jetzt eine vierfache Überbauung zugrunde gelegt und sagen natürlich, dass die Vorteile bei bestehenden Standorten bestehen, weil natürlich die Biogasproduktion schon da ist, die Anlageninfrastruktur steht auch, da muss nicht viel neu gebaut werden. Beim Netzanschluss überlege ich jetzt gerade laut, das ist natürlich so ein Thema, die werden wahrscheinlich in den seltensten Fällen ausreichen. Andererseits, wann laufen die Biogasanlagen? Also wenn die wirklich dezentral Strom erzeugen, die werden ja vor allem dann laufen, wenn kein Wind und keine Sonne scheint. So, das ist wahrscheinlich im Einzelfall natürlich immer geprüft werden müsste, aber rein systemisch ist, glaube ich, kein großes Thema sein müsste, die Menge an Strom auch wirklich einzuspeisen. Was natürlich ein Thema ist, und das haben die auch nochmal geschrieben, bei den vorhandenen Wärmekunden und wenn es da Wärmenetze gibt, muss man natürlich mal gucken, wie man das hinbekommt. Eine Anlage, die bisher relativ straight durchgelaufen ist, hatte natürlich ein anderes Jahresprofil als eine vierfach überbaute Anlage. Andererseits muss man auch zugeben, so eine Anlage, die das ganze Jahr über durchfährt, die hat im Sommer ja auch gefühlt immer viel zu viel Strom und dann auch Wärme vor allem produziert, sodass es vielleicht auch Vorteile hat in der Jahresgangslinie, dass man jetzt auf den Winter ein bisschen mehr die Wärmeproduktion konzentriert. Genau, dann kommt noch mal ein spannendes Thema, dass natürlich die Leistung alleine nicht ausreicht. Das bedeutet, nur weil die installierte Leistung vervierfacht wird, was ja großartig ist, sagt natürlich noch nichts darüber aus, wie lange denn auch wirklich im Fall einer Dunkelflaute die Biogasanlagen Strom produzieren könnten. Das ist ja auch ein Thema, was tatsächlich in den Ausschreibungen jetzt intensiv diskutiert wird, dass da was waren das jetzt? Ich habe die Zahl vergessen. Also eine ganze Anzahl an Stunden Energie bereitgestellt werden muss, dann man kurz Zwischenpause machen kann und dann wieder. Das heißt, Batteriespeicher sind über diesen Kniff ja mehr oder weniger daraus. Und bei den Biogasanlagen wird auch gesagt, dass es clever wäre, eigentlich so eine Art Speicherkapazitätszulage einzuführen. Diese Speicherkapazitätszulage hat den Sinn, dass man sinnvollerweise 80 Stunden, idealerweise sogar 160 Stunden in der Lage ist, unter voller Strom zu erzeugen. Und da steht auch auf Seite 6 in der Studie, die Speicherkapazität sollte dafür Anlagen gewährt werden, die mindestens 80 oder idealerweise 160 Stunden unter Volllast die Stromproduktion ermöglichen. Das entspricht gute 3 bzw. 6 Tage. Und da würde man viele der Dunkelflauten mit abbilden oder mit abdecken können. Und auch da steht nochmal drin, dass natürlich neben den Gasspeichern auch die Wärmespeicher sinnvoll und wichtig sind, weil man halt Wärmeerzeugung mit dabei hat, was natürlich immer sinnvoll ist. Weil wenn ich überlege, 50% der Energie geht einfach flöten, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber das gilt es dann natürlich zu optimieren. Andererseits, wenn ich jetzt überlege, wann sind dann die Zeiten, wann das BRKW nicht mehr die Wärmeversorgung aufrechterhält? Das wird ja vor allem in den Zeiten sein, wo es dann Strom aus Sonne und Wind im Überfluss gibt, sodass man eigentlich dieses klassische Konzept hat, mit einem Elektrokessel oder vielleicht auch mit einer Wärmepumpe dagegen zu arbeiten in den anderen Zeiten. Hat natürlich da wieder die Challenge, dass die Entgelt und Umlagen auf Strom etwas höher sind. Immer das alte Thema, was wir schon Ewigkeiten haben, wo ich auch denke, okay, da wäre es doch jetzt schon mal Zeit zu sagen, okay, um diese Flexibilisierung hinzubekommen, müsste man doch normalerweise endlich diese Umlagen mal da deutlich reduzieren, dass auch Strom zumindest in diesen Zeiten sinnvoll eingesetzt werden kann. Dann macht die Studie nochmal so eine volkswirtschaftliche Rechnung und kommt da auf große Zahlen und muss zugeben, also die haben das alles gut und richtig gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwas, und ich habe auch keinen Fehler oder irgendwas gefunden oder sowas. Aber bei solchen großen Zahlen ist es ja natürlich immer so, dass man da natürlich viele Annahmen trifft und auch dann geschaut wird, was für Vorteile da sind. Manchmal gibt es ja gegenläufige Effekte, die man vielleicht gar nicht in voller Höhe hat vorher abschätzen können. Aber die Studie kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass man jährliche Förderungskosten von ungefähr 5,3 Milliarden Euro hätte und einen Nutzen von mindestens 7,8 Milliarden Euro. Das heißt, man wird eigentlich pro Jahr 2,5 Milliarden Euro ich sag mal, an Geld bekommen. Die Kosten bestehen vor allem aus der Marktprämie, dieser Flexibilitätszuschläge und der Speicherkapazitätsprämie, die wir eben angesprochen haben, für die 80 bzw. 160 Stunden. Und der Nutzen, der entsteht dann tatsächlich an anderen Stellen. Das eine ist, dass wir weniger Erdgasimporte haben, also fossile Erdgasimporte. Dann vermieden Investitionen für die anderen Reservekraftwerke. Redispatch-Einsparung kommen auch noch zum Vorschein. Regionale Wertschöpfung, weil natürlich, das ist ein mega Unterschied bei Biogas, sind das ja alles lokale oder überwiegend lokale Wertschöpfungsstufen, Entschuldigung, während wir beim Erdgas natürlich einen Großteil, also 100% der Brennstoffe aus dem Ausland holen und wir natürlich dann diese Wertschöpfung nicht im Land haben, sondern beim Biogas natürlich da viel mehr im Land haben und auch vermiedene Treibhausgasemissionen sind mit berücksichtigt. Und das ist der Effekt, der da zustande kommt. Und sie haben auch noch mal die Merit Order angeschaut, was praktisch da passiert, wenn nicht das letzte Kraftwerk mehr ein Erdgaskraftwerk ist und auch kein Wasserstoffkraftwerk ist, was dann noch in der Abbildung noch teurer geworden wäre. Und dadurch sind auch noch mal Einsparungen von 9 bis 12, Quatsch, bis 18 Milliarden Euro pro Jahr möglich. Das ist aber wiederum gerechnet für ein Szenario mit hohen Erdgaspreisen. Also da sieht man, da sind dann Annahmen drin, wo man natürlich das gut oder schlecht rechnen kann, je nachdem. Und bei dem Auftraggeber ist natürlich jetzt nicht die Biogasbranche schlecht gerechnet worden, sondern tendenziell eher ja, besser gerechnet worden. Dann wird nochmal auf den ökologischen Nutzen eingegangen. Und auch da, wie ich hätte eben gesagt, das Thema CO2-Emissionen ist etwas, was berücksichtigt wird. Und das hängt natürlich extrem davon ab, welche Substrate eingesetzt werden. Besonders positiv ist natürlich, wenn irgendwelche Bioabfälle da reingefahren werden, wo aber auch jeder weiß, wie schwierig das ist, die irgendwie rein wirklich zu erhalten und plastikfrei da reinzubekommen. Reststoffe oder Gülle, das sind halt schöne Sachen, die man da im Grunde verwenden kann, wo die Ökologie, also der ökologische Nutzen besonders hoch ist. Und vor allem auch, wenn man Gülle jetzt normal lagert, entweicht er ja auch permanent Methan. Methan hat ja, je nachdem, welche Studie man anschaut, irgendwie Faktor 25 bis viel höhere Treibhauswirksamkeit als CO2. Und dadurch, dass man diese Gülle dann im Biogas-Fermenter umsetzt, hat es danach natürlich dann dieses Potenzial nicht mehr und kann nicht mehr so viel Methan entweichen lassen. Genau, aber da will ich jetzt gar nicht so im Detail darauf ein. Insgesamt gibt es nochmal so eine kritische Einordnung, die man nochmal machen muss. Ich habe es gesagt, die Biogas-Kampagne hat das Ding in Auftrag gegeben. Deswegen kann man jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, dass alles, was da drin steht, ich sag mal, in einer Gegenstudie auch so zum Ergebnis kommen würde, weil es natürlich ein Stück weit eingefärbt ist. Und ich glaube aber schon, dass Biogas schon zukünftig weniger als Grundlast betrieben werden sollte, sondern wirklich als speicherbare Flexibilität genutzt werden sollte, dass wir da auch wirklich hinkommen und wir dann es schon schaffen können, einen Teil der Wertschöpfung auch hier im Land zu lassen und wir dadurch es hinbekommen, einfach mehr inländische Vorteile zu haben. Und bevor mein Kribbeln im Hals jetzt völlig ausbricht, beende ich hier diesen Podcast. Wahrscheinlich werden wir eine Woche jetzt Pause machen, so wie es aussieht, weil nämlich zwei Interviews die Woche ausgefallen sind und ich mich in den Urlaub jetzt morgen verabschiede. Insofern wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und bis bald wieder. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.